Ihr Domradio ist hier. Einer ist queer, eine andere querschnittsgelähmt, einer hat einen sogenannten Migrationshintergrund, ein anderer ist Afrodeutscher und fühlt sich den People of Color zugehörig. Was sie alle verbindet, ist, dass sie anders sind als der Mainstream. Der Mainstream in der Gesellschaft, aber auch der Mainstream in den christlichen Kirchen. Denn die sind bis heute männlich und weiß geprägt. Dass das auch in den Kirchen noch immer so ist, ist eigentlich komisch. Schließlich hat sich Jesus immer ganz klar auf die Seite der anderen gestellt, der Ausgegrenzten und der Abgehängten. Und mit diesem wirklich eklatanten Widerspruch beschäftigt sich die evangelische Theologin und Autorin Sarah Wätscherer schon lange. Herzlich willkommen.
Danke, freut mich hier zu sein.
Bisher haben Sie vor allem auf den Rassismus in der Kirche, das ist Ihre Kirche, die evangelische Kirche, aber wir können jetzt vielleicht auch sagen in den Kirchen, denn das ähnelt sich. Jetzt haben Sie in Ihrem neuen Buch Gemeinsam anders neben solchen rassistischen Diskriminierungserfahrungen auch eine Reihe anderer Beispiele versammelt. Welche sind das zum Beispiel?
Ja, viele sprachen Sie ja bereits schon an. Also es geht um Ableismus, Behindertenfeindlichkeit, es geht um Queerfeindlichkeit, es geht aber auch um Klassismus, die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft. Und dann geht es auch noch spezifischer um Unterordnung quasi von Rassismus, zum Beispiel antiasiatischer Rassismus, eine spezielle Form des Rassismus. Und es geht auch um die Auseinandersetzung mit der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und deren Widerstände.
Ein Begriff, der schwingt in eigentlich allen Texten im Buch immer mit, das ist der Begriff der Intersektionalität. Das müssen wir vielleicht nochmal erklären. Was genau bezeichnet der?
Der Begriff kommt aus dem Englischen. Kimberly Crenshaw, eine Afroamerikanerin, hat den Begriff geprägt, schon in den 80er Jahren. Sie ist Juristin und es kommt von dem englischen Begriff Intersection, also Kreuzung. Das heißt, dass ich zum Beispiel als schwarze deutsche Frau, die von Rassismus betroffen ist, auch von Sexismus betroffen ist. Und wie ich auch in dem Buch schreibe, in meiner Kindheit von Klassismus betroffen war. Da ist die Frage, sind das jetzt drei unabhängige Diskriminierungsformen und kann ich immer sagen, jetzt trifft mich gerade der Klassismus, jetzt trifft mich gerade der Sexismus und jetzt der Rassismus? Nein, es ist eine Überschneidung und es ist nicht einfach eine einfache Addition von Diskriminierungsformen, sondern sie wirkt anders. Beispielsweise wirkt Rassismus anders auf eine muslimisch gelesene Frau als auf einen schwarz gelesenen Mann. Das sind ganz unterschiedliche Überschneidungen von Diskriminierung, die aber eine ganz andere Außenwirkung haben auf die Person. Und deswegen ist es wichtig, auch Personen so zu betrachten, dass sie nicht nur von mehreren Formen von Diskriminierung betroffen sind, sondern auch in ihrer Wirkweise, wie diese Formen von Diskriminierung dann zusammen in einem Menschen wirken.
Die heilige Kluft über Klassismus in Kirche und Gesellschaft, in Ihrem Beitrag haben Sie ja auch gerade schon gesagt, im Buch, da schildern Sie Ihre Erfahrung als Junge aus einer finanziell armen Familie stammende Frau in einer von Mittel- und Oberschichtsleuten dominierten Kirche. Inwieweit sehen Sie diese Kluft als ein Problem?
Naja, es ist insofern ein Problem, dass die Mehrheit unserer Gesellschaft nicht der Oberschicht angehört und auch nicht der gehobene Mittelschicht. Und Kirchen, die katholische wie die evangelische Kirchen, die sich als sogenannte Volkskirchen bezeichnen, Begriff Volk finde ich auch problematisch, aber das ist jetzt nicht das Thema, aber zumindest als Kirchen in ihrer Selbstwahrnehmung sich so verstehen, dass sie für alle Menschen offen sind, dann sprechen sie eine große Breite der Gesellschaft einfach nicht an. Und als eine Kirche, die sich auf einen Jesus Christus beruft, der eigentlich eine Armenbewegung war, der mit seinen JüngerInnen doch dafür stand, auch alles liegen zu lassen, Reichtum abzulegen, um bei den Menschen zu sein, da ist eine große Diskrepanz und darüber müssen wir einfach sprechen.
Zum Selbstverständnis der Kirchen gehört ja eigentlich, dass alle Menschen als Kinder Gottes gleich geliebt und gleich viel wert sind. Tut es deshalb vielleicht besonders weh, wenn Menschen in den Kirchen, auch in den Kirchen, rassistische, klassistische oder sexistische oder auch andere Ausgrenzungserfahrungen machen?
Ja, vor allem, weil wir nicht damit rechnen. Weil wir uns ja selber auch vor Augen halten, Kirche ist ein sicherer Ort, in der Kirche sind alle willkommen. Das sind so Floskeln, die ich von Kind auf gehört habe in der Kirche und die Menschen meinen es auch so. Das ist ja das Problem. Gerade in der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt sehen wir, dass dieses Selbstbild von hier sind alle sicher, hier sind alle willkommen, auch einen Nährboden bietet für Gewalt, für Sexualisierung. sexualisierte Gewalt in dem Fall, aber auch für Diskriminierungsformen. Und gerade deswegen ist es wichtig, sich auch immer wieder vor Augen zu halten, wir sind auch nur Menschen und wir machen Fehler. Und wir wollen alle willkommen heißen, aber wir schaffen das nicht. Und da auch in eine sehr offene, vielleicht ohne Schuldzuweisungen auch, weil da ist jetzt keine einzelne Person dran schuld, weil ich stehe den Menschen schon zu, dass sie alle willkommen heißen wollen und dass wir dann so miteinander ins Gespräch kommen und wirklich auch offen, selbstreflektiert gucken, wie können wir der Ort werden, der wir eigentlich sein wollen.
Der Kampf gegen Unterdrückung ist kein optionales Extra des christlichen Glaubens, sondern der Wesenskern, schreibt einer der Autoren im Buch. Warum ist das wirklich ein ganz, ganz zentraler Punkt?
Das ist wirklich genau so, wie der Satz auch besagt. Ne? Das, was ich gerade auch schon versucht habe anzudeuten. Jesus war selber unterwegs und hat sich Menschen zugewandt, die ausgeschlossen worden sind. Das ist die Botschaft, auf die wir uns berufen. Das ist der Jesus, an dem wir uns orientieren. Und deswegen ist es nicht nur ein nettes Add-on, sondern das ist eigentlich der Kern dessen, was wir predigen, wofür wir stehen, woran wir glauben. Ich zum Beispiel im Kindergottesdienst, das fand ich schon faszinierend, wie Jesus auf Menschen zugegangen sind, die ausgegrenzt worden sind. Und irgendwo ist uns das abhanden gekommen und das ist sehr, sehr schade und wir wissen gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind. Und da gilt es, glaube ich, wirklich Räume zu schaffen, um darüber zu sprechen.
Sie legen mit Ihrer Kritik natürlich den Finger in die Wunde. Merken Sie denn Wirkung? Hat sich da etwas getan? Tut sich da etwas in der Selbstwahrnehmung der Kirchen? Schauen die schon selbstkritischer auf ihren Umgang mit dem anderen?
Auf jeden Fall. Ich merke doch, wie auch hier heute, ich bin bei Ihnen zum Interview eingeladen und bin diese Woche auch zu mehreren Lesungen unterwegs, werde in Pfarrkonvente, also in die hauptamtlichen Besprechungen von Pfarrpersonen eingeladen, an Universitäten. Also es besteht eine sehr, sehr große Offenheit dafür, ja, da weiterzukommen und sich zu reflektieren und das stimmt mich auch sehr hoffnungsvoll.
Gemeinsam anders für eine vielfältige und gerechte Zukunft. Das alles steckt schon im Titel Ihres Buches und ist eine Vision von Kirche, wie sie auch sein könnte. Vielfältig und gerecht. Warum ist es so wichtig, dass sich viele, die eben auf verschiedene Weise verschieden sind, anders sind, zusammentun, damit am Ende wirklich einfach alle sein dürfen, wie sie sind?
Unterdrückungssysteme wollen uns spalten und wollen uns alle eigentlich gegeneinander aufhetzen. Und letztendlich habe ich bei der Zusammenstellung der AutorInnen des Buches und auch der Themen gemerkt, dass die Systeme, gegen die wir ankämpfen, das Patriarchat, der Kapitalismus, der Rassismus, uns alle nicht wollen. Und dass das Größte, das Schlimmste, was passieren kann für diese Unterdrückungssysteme, Themen, klingt ja sehr vermenschlicht, das ist aber ja gar nicht so, aber so können wir uns, glaube ich, das besser vorstellen, ist, wenn wir uns solidarisch zusammentun. Weil wir sind ja viele und das schreibe ich auch im Anfangskapitel des Buches. Wir werden zwar als die anderen, in Anführungsstrichen, gelabelt, aber ich glaube, fast jede Person in unserer Gesellschaft hat sich mal anders gefühlt. Wir kennen das alle, das Gefühl, anders zu sein und das verbindet uns letztendlich doch auch alle. Und das finde ich total wichtig, dass wir uns gerade auch in diesen polarisierenden Zeiten als Kirchen, auch ökumenisch, deswegen freue ich mich heute auch hier zu sein, zusammenschließen. Denn wir untereinander sind nicht der Feind. Wir sind nicht die, die dazu beitragen wollen, dass unsere Gesellschaft sich mehr und mehr spaltet. Und deswegen ist es gerade aktuell umso wichtiger, sich zusammenzutun.
Gibt es mit Blick auf die verschiedenen Diskriminierungsformen in der Kirche etwas, was Sie gerade im Moment besonders bedrückt?
Ja, wie ich gerade schon angedeutet habe, die aktuelle politische Situation finde ich wirklich sehr bedrückend. Das macht vielen Menschen Angst. Und für die Kirche würde ich mir wünschen, dass wir uns mehr noch die Menschen in den Blick nehmen und für sie sichere Räume schaffen, die gerade wirklich auch existenzielle Angst haben. Das betrifft Menschen mit internationaler Familiengeschichte, das betrifft Transmenschen, das betrifft Menschen, die um ihren Familiennachzug ringen, gerade aktuell. Und Kirche beschäftigt sich, also in der evangelischen Kirche kann ich das sagen, auch sehr viel mit Menschen, die die AfD wählen zum Beispiel und dass wir die zurückgewinnen. Also, so sind die Verlautbarungen der Kirche, das ist nicht mein Lautwort, aber wir beschäftigen uns sehr viel mit Menschen, die rechts wählen, als mit denen, die unter denen leiden. Und da sollten wir mehr unseren Fokus hinlegen. Zweite Sache, die mich aber noch bedrückt, ist die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, vor allem in der evangelischen Kirche. Da auch eine wesentliche Haltungsänderung herbeizurufen, ist wirklich grundlegend schwierig. Vielleicht können wir da auch von der katholischen Kirche lernen. Sie haben ja schon einige Jahre länger auch mit diesem Thema intensiv zu tun. Aber das sind so zwei Sachen, die mich doch sehr bedrücken.
Sie haben ja gerade auch schon gesagt, es tut sich durchaus was. Ich spüre Veränderung. Was also erfahren Sie vielleicht auch als besonders ermutigend?
Ja, besonders ermutigend ist für mich, dass viele Menschen auch Dinge jetzt ernsthaft hinterfragen. Bei meinen Lesungen zum Thema Antirassismus merke ich, dass Menschen gar nicht mehr nach Beweisen suchen, ob es Rassismus gibt. Das kann man natürlich sagen, das ist erschreckend, aber es ist auch was Gutes, weil sie merken, die Lage ist ernst und wir jetzt viel mehr darüber reden, wie können wir Zukunft gestalten. Und das stimmt mich hoffnungsvoll, das ist nötig. Und das findet an immer mehr kleinen Orten auch statt. Und kleine Orte können große Auswirkungen haben, wenn sie sich verbünden. Und das finde ich einfach schön und hoffnungsvoll.
Sarah Welcherer, Theologin, Autorin und jetzt auch Herausgeberin, nämlich des Buches Gemeinsam anders für eine vielfältige und gerechte Zukunft. Verschiedene Stimmen sind da versammelt zu verschiedenen Diskriminierungserfahrungen in den Kirchen und auch konkrete Ideen, wie das anders werden könnte. Erschienen im Bene Verlag und bei Ihnen, Frau Welcherer, bedanke ich mich, dass Sie da waren.
Danke Ihnen auch.